Wenn wir als Gemeinde der Kreuzkirche mal so zurückschauen in die letzten Monate, dann gibt es so zwei Aspekte, die Jesus uns besonders aufs Herz gelegt hat. Der eine ist, dass wir seinem Geist mehr Raum geben sollen. Und zwar im ganz persönlichen Leben, jeder in seinem Alltag, wo er steht, und auch unter uns, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Und es ist so, dass in den letzten Wochen und Monaten etliche von uns Erfahrungen gemacht haben, die echt ermutigend waren und für manchen sogar wegweisend. Und es ist vielleicht so, als ob Jesus uns damit ermutigen und locken will. Schaut doch mal hin, was passieren kann, wenn mein Geist mehr Raum bekommt unter euch. Wenn er euch aus den alten, ausgetretenen Spuren heraushelfen darf und wenn er euch in neue Erfahrungen hineinführen will. Dem Geist Raum geben. Wir haben in den letzten Wochen immer mal wieder drüber nachgedacht. Von daher ist das mit diesem Bibelprojekt eine gute Anknüpfung. Und wir haben festgestellt, das ist bei weitem kein Selbstläufer. Ich kann nicht einmal die Entscheidung treffen, oh ja, Herr, ich will offen sein für dich. Wenn es anders wird, sage ich dir Bescheid. Es ist auch nicht das Ergebnis einer intensiven Gebetszeit. Oh, da bin ich jetzt aber richtig innerlich durchgebrochen. Und jetzt ist alles klar. Dem Geist Gottes Raum geben heißt, ihm die Tür aufzuhalten. Ich habe euch das mal vor ein paar Wochen vorgemacht. Da steht man in der Tür und steht in der Tür und sagt, komm rein in mein Leben. Ich will dich willkommen heißen. Ich möchte, dass du Raum hast, dass du Zutritt hast. Ich will, jetzt wird es gefährlich, dich sogar an die Dinge im Verborgenen heranlassen. Das ist, glaube ich, so ein etwas heißes Pflaster für uns oft. Solange wir tolle Erfahrungen machen mit dem Herrn, solange unser Herz voller Freude ist, sagen wir, ja, Herr, mehr von dir. Wenn er aber kommt und sagt, oh, da ist doch noch was, was ich gerne verändern möchte, da zucken wir innerlich oft zurück. Sagen, na, ob ich das jetzt so sehen kann wie du, Herr, weiß ich nicht. Dem Geist Raum geben heißt, ich gestatte ihm auch einen Blick in mein Verborgenes. Und der zweite Aspekt, der uns vom Herrn aufs Herz gelegt worden ist, ist der, dass wir die Menschen in unserem Kiez in den Blick nehmen. Nicht, dass wir nicht wüssten, dass sie um uns wohnen. Aber ich glaube, es ist für uns wichtig zu sagen, wir wollen nicht nur Gemeinde für uns sein und dann können auch welche dazukommen, so wie sie sich wohlfühlen und wie es passt. Sondern dass wir sagen, wir wollen Gemeinde für die Menschen sein, die Jesus noch nicht kennen. Denn durch uns soll seine barmherzige, heilende und rettende Liebe für sie erfahrbar werden. Nun ist das ja so, dass wir, letzte Woche hat Hajo darüber gepredigt, alle den Missionsbefehl kennen. Und da würden wir wahrscheinlich sagen, klar, machen wir einen Haken hinter. Der Aspekt, das ist uns schon auf dem Herzen. Wir haben das schon auf dem Schirm irgendwie. Unser Kopf sagt ja. Aber auch das ist eine Erfahrung, die wahrscheinlich jeder von euch macht. Der Weg vom Kopf bis zum Herz ist oft irre weit. Bis das, was ich weiß, in meinem Leben Veränderungen generiert, das kann dauern. Und das Schöne ist, der Heilige Geist begibt sich gern auf diesen langen Weg. Der hat damit keine Mühe, weil er es liebt, Herzen zu verändern. Merkt ihr, da schließt sich wieder der Kreis. Das sind diese beiden Aspekte, die der Herr uns aufs Herz gelegt hat, die greifen ineinander. Und wenn ihr dieses Bibelprojekt mitgeht, diesen Weg, dann werdet ihr feststellen, das sind genau die beiden Aspekte, die dort uns immer wieder begegnen. Sie werden uns übrigens in den nächsten Jahren beschäftigen, weil das die Richtung ist, in der wir gehen wollen als Gemeinde und wo wir nicht mehr abirren wollen. Wo wir sagen, das ist uns unaufgehbar wichtig. Wir wollen dem Geist Gottes Raum geben unter uns und wir möchten die Menschen im Blick nehmen, wir möchten sie lieben. Und ich finde das richtig cool, dass dieses Jahr das Bibelprojekt diese beiden Aspekte aufnimmt und wir daran merken, wir sind mit anderen Gemeinden dieser Stadt gemeinsam unterwegs. Ist ermutigend, oder? Der Geist Gottes redet offensichtlich zu seinem Volk und setzt Aspekte neu, Altbekanntes wieder neu in den Fokus. Heute möchte ich euch nun als zweiten Text in dieser Predigtreihe einen sehr, 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 sehr bekannten vorlesen. Kapitel 2 aus der Apostelgeschichte, Vers 41 bis 47. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, also von Petrus, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Jetzt würde ich doch zu gerne mal wissen, was ihr gedacht habt, als ihr diesen Text wieder einmal gehört habt. Vielleicht hat einer gedacht, schon wieder Apostelgeschichte 2. Da hat er doch erst vor einem Monat drüber gepredigt. Warum denn jetzt schon wieder? Und ich weiß jetzt schon, was kommt. Ich kann es mir schon ausrechnen. Es wird die gefühlt 138. Predigt sein, die ich in den letzten 3 Jahren zum Thema Gemeinschaft gehört habe. Unter der Sonne gibt's eben nichts Neues. Ich möchte dich trotzdem ermutigen, an den Gedanken mal entlang zu gehen, die ich mit euch gerne entwickeln will. Ein anderer wird vielleicht sagen, wow, was für ein krasser Text, den könnte ich jeden Tag aufs Neue lesen. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Hände der Apostel. Na, das ist doch mal super, das ist doch mal Gemeinde, das ist kernig. So läuft das Spiel, das ist Reich Gottes. Wenn das bei uns geschehen würde, na, dann würde die Hütte aber voll sein. Der Fokus auf Zeichen und Wunder. Und vielleicht hat manch einer von euch auch so ein bisschen banges Gefühl am Ende des Textes bekommen. Diese merkwürdige Sache mit der Gütergemeinschaft. Ja, da ist der eine, der kriegt vielleicht jetzt die Krise und sagt, oh, ich ahne schon, wenn er das Eisen anfasst, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, dann habe ich das Empfinden, ich muss nun doch noch mehr von meinem sauer Ersparten geben und teilen. Aber wo bitteschön bleibe ich denn da? Und ein anderer wird vielleicht gerade das Gegenteil empfinden und sagen, super Sache, das Ding mit der Gütergemeinschaft. Da wäre ich endlich alle meine finanziellen Sorgen los. Die Gemeinde sorgt für mich. Also was auch immer ihr jetzt gedacht habt, allein diese 3 Gedankenrichtungen zeigen, dieser Text hat es wirklich in sich. Und er lohnt sicherlich mehr als nur eine Predigt. Die Situation, in der das Ganze geschah, ist ja auch sonnenklar. Jesus war vom Tode auferstanden, ist aufgefahren in den Himmel. 10 Tage später Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Aber das, was ich immer wieder bemerkenswert finde, der Heilige Geist kommt nicht zu so einer innerlich stillen, behutsamen Gebetserfahrung. Da sitzen dann 10 Leute in einem Zimmer und plötzlich sagt einer, oh, ich glaube, es hat sich was verändert. Das ist gut, wenn man sowas erlebt. Aber damals war es völlig anders. Das ging auf einmal so laut zu, das ging so stürmisch zu, das war so feurig, dass die Leute in Jerusalem dachten, was ist das denn? Die liefen herzu. Und dann sahen sie das, sie kamen neugierig und waren entsetzt. Das muss man sich mal bildlich vorstellen. Wenn die Leute aus der Zietenstraße, Derflinger Straße, Frobenstraße, Kaiser-Wilhelm-Straße angerannt kommen, weil es hier so laut, so stürmisch und so feurig zugeht. Das passt schon gar nicht mehr in unsere Denkrealität. Aber so war es damals. Und dann hält Petrus eine unfassbar mutige Predigt. Dieser Petrus, der wenige Wochen zuvor aus Angst um sein eigenes Leben öffentlich Jesus verleugnet hat, der stellt sich jetzt vor die Massen hin und sagt, ihr lieben Leute, ihr müsst mit Gewissheit wissen, diesen Jesus, der von Gott durch Zeichen bestätigt wurde. Diesen Jesus hat Gott durch die Auferweckung zum Herrn und Messias gemacht. Diesen Jesus übrigens, den ihr ans Kreuz geschlagen habt. Beeindruckend, mutig und klar. Und 3000 Menschen haben sich an diesem Tag zu Jesus bekehrt. Ich finde, das ist schon so ein Start der Superlative. Hajo sagte letzte Woche, der Heilige Geist macht es so wie Jesus. Wenn Jesus zum Fischfang rausschickt, dann bersten die Boote. Wenn der Heilige Geist kommt, ist die Hütte brechend voll. Nur, dass sie damals gar keine Hütte hatten. Die kamen gar nicht vor auf den Gedanken. Die haben auch vorher nicht irgendein Gemeindezentrum angemietet. Morgen ist Pfingsten, das wird bestimmt voll. So hätten wir wahrscheinlich agiert. Er sagt, überlegen wir schon mal, wo müssen wir dann hin? Da geschah es einfach. Plötzlich war eine Gemeinde da, 15 Mal so groß wie unsere. Ein Start der Superlative. Und damit sind wir schon bei diesem ersten Hauptgedanken, der mich aus diesem Text bewegt. Nicht die Jünger hatten das fertiggebracht. Es war nicht auf ihr Mist gewachsen. Es war der Heilige Geist. Der letzte Vers unseres Textes, der Herr aber fügte hinzu täglich, die gerettet wurden. Der Herr, niemand sonst. Mag mancher von euch ja sagen, jo, das ist ja basic, das weiß ich. Denkt mal an Kopf und Herz. Ich gehe mal weiter im Text. Also, da dass Menschen zum Glauben kommen, das kann sich keiner auf die Fahne schreiben. Ein Petrus nicht, der diese unfassbar mutige Predigt gehalten hat. Auch wir nicht, die wir beim Alpha-Kurs mitarbeiten oder nächsten Samstag bei dem Trödelmarkt dabei sind oder Bekannte und Freunde über Jahre begleiten. Wir können uns das nicht auf die Fahne schreiben, dass Menschen ihr Herz öffnen und Jesus erkennen. Das tut allein der Herr. Er fügt hinzu. Es ist seine Kraft, die Herzen bewegt. Es ist seine Geduld, die Verhärtungen aufweicht. Es ist sein Wort, das in Bewegung bringt. So gesehen können wir nur empfangen, was er tut. Wir sind vor Gott Empfangende. Das ist auf der einen Seite eine totale Entlastung. Für alle, die gedacht haben, oh, nach draußen gehen, Menschen in den Blick nehmen, Evangelisation, ich höre schon, ich merke schon, oh, die Last. Nein, du musst niemanden bekehren, das macht der Heilige Geist. Totale Entlastung. Es kann so sein, dass unser Herz aufgeht und sagt, ich bin nur ich und in mir ist der Herr. Und wenn ich jemand begegne, dann begegnet der Herr ihm. Ich will nur offen sein, was ich ihm vielleicht sagen kann, ob ich ihn in den Arm nehmen soll, ob ich ihn begleiten soll. Das ist schon alles. Alles andere macht der Herr. Entlastung. Aber das ist auch für unser stolzes Ich eine krasse Herausforderung. Wir wollen so gerne etwas dazu beitragen. Und wenn es schon nicht so geht, dass wir zur Rettung anderer Menschen was beitragen können, dann versuchen wir es eben bei uns selbst. Mal ehrlich, wer von euch kennt das nicht, dass man sein eigenes Leben anschaut und sagt, Herr, du kannst mich nicht segnen. Also, dass du mich wirklich so liebst, wie ich bin, das kann ich dir eigentlich gar nicht glauben. Weil so viel Mist in meinem Leben ist. Es ist gerade so viel gegen den Baum gefahren. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Schrott. Ich muss das erst wieder gut machen. Ich muss dir beweisen, dass ich es ernst meine. Ich muss jetzt umkehren. Oder aus der anderen Perspektive, wie schwer fällt es mir, Gottes Vergebung anzunehmen, dass er total und umfassend alles mir vergeben hat. Vielleicht, weil ich mir selbst gar nicht vergeben kann. Und dann denke ich, wenn ich mir selbst nicht vergeben kann, kann es Gott doch schon erst recht nicht, denn er sieht ja noch viel mehr, als was ich in mir sehe. Wir wollen zu unserer eigenen Rettung immer irgendetwas beisteuern. Petrus sagt es hier so, der Herr ist es, der das alles tut. Er ist derjenige, der Herzen bewegt. Ich glaube, diese Wahrheit müssen wir immer wieder buchstabieren und immer wieder in diese Wahrheit hineinschlüpfen. Nur so können wir mit Jesus wachsen und nur so werden wir seine Kraft erleben. Hast du dich vielleicht schon mal gefragt, warum Jesus nun seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt geboten hat? Also es war kein Tipp, es war ein Gebot. Wartet in Jerusalem, geht keinen Schritt raus, bis der Heilige Geist euch erfüllt hat. Warum hat Jesus das so getan? In einem Moment, in dem die Jünger völlig unter Strom standen. Nach seiner Auferstehung ist Jesus den Jüngern immer wieder erschienen. Lukas sagt, 40 Tage lang haben sie immer wieder Jesus gesehen. Und Jesus hat eines gemacht. Er hat ihnen die Schrift von A bis Z erklärt. Er hat ihnen den Willen Gottes offenbart. Er hat ihre Augen leuchten lassen. Es war so, als ob ein Kronleuchter nach dem anderen bei den Jüngern aufging. Und plötzlich haben sie das ganze Bild gesehen. Plötzlich sagen sie, ja richtig, das macht alles Sinn, was Jesus von Anfang an gelehrt hat, was er getan hat. Plötzlich verstehen wir, warum es so sein musste, warum er leiden musste, dass er jetzt auferstanden ist. Wir sehen die Zusammenhänge, wie Gott handelt. Das ist fantastisch, das begeistert unser Herz, das muss raus zu den Leuten, das wollen wir teilen. Und dann sagt Jesus bremsend, ja, das werdet ihr, aber jetzt wartet, bis der Geist kommt. Geht keinen Schritt ohne meinen Geist. Warum? Ich glaube, dass Jesus zwei Dinge seinen Jüngern verstehbar machen wollte. Jesus hat sich ja entschieden, seine Gemeinde und sein Reich nicht ohne seine Jünger zu bauen. Das ist wieder für uns so ein Basic-Wissen. Wissen wir alles. Aber können wir diese Würdigung noch wahrnehmen, die darin liegt, dass Jesus sagt, nicht ohne euch. Gott möchte das, was er erschaffen will, nicht ohne uns tun, nicht ohne dich. Irre, oder? Was für eine Würdigung. Und könnt ihr ahnen, welches Risiko Jesus damit eingeht? Mit uns? Mit dir? Also mit mir, da geht er ein großes Risiko ein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Seine Jünger sollten also verstehen, für den Bau seiner Gemeinde ist es gar nicht ausschlaggebend, ob sie alles wissen. Ob sie alles verstanden haben, ob sie total begeistert oder unter Strom stehen. Es ist Jesus, der seine Gemeinde baut. Und so gesehen haben sie, das ist das Erste, was sie lernen sollten, nichts dazu beizutragen. Nichts. Und das Zweite, was er sie lehren wollte, aber mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Also einmal ein Nichts und dann das Alles, das sollten sie verstehen. Denn der Heilige Geist ist dieser Schöpfergeist, der bringt neues Leben hervor, der haucht Leben ein, der weckt Totes auf, der macht die Ehre Jesu groß, der verkündigt Gott und er vollbringt Zeichen und Wunder. Das ist eine totale Ermutigung. Mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Ich weiß nicht, ob du innerlich vor irgendeinem Berg stehst, vor einer Herausforderung sagst, oh, dir wird es nicht möglich sein, drüber zu kommen, aber mit dem Heiligen Geist ist alles möglich. Vielleicht bewegen dich Fragen, wo du sagst, ich finde keine Antwort. Und das Schlimme ist, ich weiß, ich werde wahrscheinlich auch keine bekommen. Ich muss damit leben lernen. Dir wird es nicht möglich sein, aber dem Heiligen Geist ist es möglich, dir darin zu begegnen. Dem Geist Gottes Raum zu geben, heißt also, ich kann nur empfangen. Nichts pushen. Nichts erarbeiten, nichts erzwingen, nur empfangen. Zweiter Gedanke. Der Herr aber fügte zur Gemeinde hinzu. Nicht irgendwohin, sondern zur Gemeinde. Wenn wir das, ihr Lieben, ernst nehmen, dann kann es unser Verständnis von Gemeinde vermutlich stark verändern. Über die Ehe hat Jesus mal gesagt, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Weil aus Jesu Perspektive eine Ehe nicht nur auf gemeinsamen Vorstellungen beruht und auf dem Versprechen, wir halten es miteinander aus, solange es geht. Aus der Perspektive Jesu beruht eine Ehe darauf, dass Gott zwei Menschen zusammengefügt hat. Zusammengefügt, hinzugefügt. Das ist ganz ähnlich, ganz identisch. Die Gemeinde ist also keine zufällige Gemeinschaft, keine Interessengemeinschaft. Nicht nur eine Gemeinschaft, in der mir manche oder vielleicht viele sympathisch sind, andere aber nicht. In der ich mit dem einen gut kann und mit dem anderen eben weniger, ist halt so. Mit dem gebe ich mich da nicht so ab. Die Gemeinde ist nicht eine Art von Gemeinschaft, in der ich mit den Gleichgesinnten nochmal eine Gemeinde in der Gemeinde und dann noch eine Gemeinde in der Gemeinde der Gemeinde bilde. Und mit den anderen lieber nichts zu tun habe. Wenn der Herr zur Gemeinde hinzufügt, da muss er wohl eine bestimmte Absicht verfolgen. Dass du heute hier sitzt, ist Ergebnis einer Absicht Gottes. Dass du zu dieser oder zu welcher Gemeinde auch immer gehörst, hat Gott so gewollt. Ist kein Zufall. Nicht nur, ach, da fühle ich mich halt wohl. Der Herr hat was damit vor. Und wenn Gott so eine Absicht hat, dann sind es nicht mehr wir, die entscheiden, wer zur Gemeinde dazugehört und wer nicht. Also bei nicht, weil er vielleicht zu kantig ist, zu nervig, zu theologisch anders und was wir so haben. Wir sperren den niemanden aus, aber wir machen Bogen drumherum. Der Herr fügte zur Gemeinde hinzu. Noch etwas dazu. Das heißt mit anderen Worten doch, die Gemeinde gehört letztlich dem Herrn. Es gibt so ein schönes, gewichtiges, bedeutendes Wort in der Schrift, das Wort heilig. Und das heißt nichts anderes, als ganz und gar dem Herrn zu gehören. Ganz auf der Seite Gottes zu stehen. Wenn der Herr zu seiner Gemeinde hinzufügt, sie ihm also gehört, heißt es, die Gemeinde ist Gott heilig. Unsere Gemeinde, die Gemeinde, aus der du kommst, ist Gott heilig. Hast du das schon mal so bewusst bedacht? Meistens haben wir die Perspektive, dass wir in menschlichen Kategorien von Gemeinschaft denken und dann kommen wir schnell an die Punkte, wo uns etwas reibt und auch voneinander trennt. Und dann fangen wir an, rum zu meckern und uns zu distanzieren und das wird dann unangenehm. Aber diese Perspektive, dass diese anfechtbare Gemeinschaft Gott heilig ist, die kann viel verändern, oder? Wenn wir sie wirklich ernst nehmen. Also frag dich mal vor diesem Hintergrund, wie du über deine Gemeinde denkst. Und was du über sie sagst und mit wem du was dann teilst. Was kommt dir eigentlich als erstes in den Sinn? Kritik oder Dankbarkeit? Was hat größeres Gewicht in deiner Wahrnehmung? Das Unzulängliche oder das Lobenswerte? Natürlich, wie jede Gemeinde auch, hat unsere ihre Macken, Schwächen und Fehler. Aber wir ändern nichts daran, dass sie Jesus heilig ist. So sieht er uns. Der Herr fügt zu seiner Gemeinde hinzu. Das ist auch noch wieder mal eine Herausforderung für unser oft so individualistisches Christsein. Könnte es sein, dass wir Gemeinde oft denken als etwas, was ein Mittel zum Zweck ist? Ich möchte gerne in meiner Beziehung zu Jesus wachsen. Dafür brauche ich die Gemeinde. Die Gemeinde ist der Ort, wo ich auferbaut werde und im Glauben gestärkt werde, nicht andersherum. Ich. Die Gemeinde ist der Ort, an dem ich meine Gaben ausprobieren und testen kann. Der Lobpreis ist dann gut, wenn er mich mitnimmt. Die Predigt, wenn sie mich anspricht. Es geht im Vielen darum, was mir und meiner Beziehung zu Gott dient. Könnte es sein, dass wir Gemeinde oft so verstehen? Als ein Mittel zum Zweck? In der Apostelgeschichte in Jerusalem, die Leute haben die Gemeinde geradezu andersherum wahrgenommen und verstanden. Da stand nicht das Ich im Zentrum, sondern das Wir. Sie haben sich gesehen als einen lebendigen Organismus, nicht als die Summe vieler Einzelglieder, die irgendwie zusammenhängen, aber doch macht jeder sein Ding. Sie haben sich wahrgenommen, wie Paulus mal ausdrückt, als den Leib Christi. Das kann man sich ganz bildlich vorstellen. Ihr Lieben, wir als Gemeinde, jede Gemeinde ist wie der Leib Jesu. Durch diesen Leib handelt, spricht, bewegt sich Jesus heute in dieser Welt. Offenbart er sich. Wir sind der Leib Jesu. Wenn wir also dem Geist Gottes mehr Raum geben wollen, sollten wir uns vielleicht an dieser Stelle fragen, welches Denken müssen wir korrigieren oder aufgeben? Wo sind wir zu sehr auf uns selbst fixiert? Was müsste vielleicht ausgeräumt oder geklärt werden? Dritter und letzter Gedanke, und jetzt kommt der spannende, mit der Gütergemeinschaft. Alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Wer also damals zur Jerusalemer Urgemeinde dazugehören wollte, hat als erstes seinen gesamten Besitz aufgegeben. Das muss man sagen jetzt. Es ging also um echte Gütergemeinschaft, nicht um gelegentliche Kollekten zu einem guten Zweck. Echte Gütergemeinschaft. Das ist absolut herausfordernd für uns, oder? Stell dir vor, ab morgen gehört dein Haus nicht mehr dir, sondern der Gemeinde. Dein Konto, darüber verfügt die Gemeinde, nicht mehr du. Das hat für uns schon quasi sektenhafte Züge. Da wollen wir gar nicht ran. Die entscheidende Frage ist aber nicht, wollen wir das oder wollen wir das nicht, sondern warum haben die Jerusalemer so gelebt? Was steht dahinter? Was müssen wir vielleicht verstehen, damit wir es anders bewerten? Damit wir vielleicht für uns Gewinn rausziehen können? War das mehr als ein soziales Engagement, dass die Jerusalemer Christen sagten, wir müssen für die da sein, die weniger haben als wir. Und erst recht für die unter uns. Wir wollen die abfedern, die keinen Job mehr haben, deren Rente so klein ist. Da teilen wir alle und alle haben dasselbe, so wie im Kommunismus das gedacht war. War es dieser Wunsch, diese Sehnsucht, dass es keine Schere mehr zwischen Arm und Reich gibt, dass endlich soziale Gerechtigkeit herrscht? Das sind fantastische Ziele, ihr Lieben. Dafür lohnt es sich echt zu kämpfen. Aber ich vermute, bei den Jerusalemern stand noch was anderes im Hintergrund. Da stand etwas als Motivation im Hintergrund, was Jesus in seiner Bergpredigt gesagt hat. Und die Jünger waren ja alle dabei, als Jesus auf diesem Berg vor dem See Genezareth stand und ihnen die Grundlagen des Reiches Gottes vermittelt hat. Als Jesus sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen, gemeint ist zurücksetzen, und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott lieben und den Mammon. Jesus hat dort von einem wichtigen inneren Kampf gesprochen. Dem Kampf, worauf ich mein Vertrauen letztlich setze. Ob ich es auf die unsichtbare Wirklichkeit setze, also auf Gott, den Jesus uns als fürsorglichen Vater vorgestellt hat, oder auf meine irdisch mich umgebende Wirklichkeit mit den Abhängigkeiten und Zwängen. Das nennt Jesus Mammon. Wem vertraue ich letztlich? Die Apostel und die Christen in Jerusalem haben gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen. soll für alle sichtbar sein. Wir setzen unser Vertrauen ganz bewusst auf Gott. Und das heißt für uns in der Konkretion, wir wählen die Armut als Lebensstil. Das haben sie freiwillig getan. Nicht, weil jemand gesagt hat, das müsstet ihr. Sondern sie haben freiwillig einen Weg gewählt, loszulassen, was sie nicht halten können. Weil sie verstanden haben, alles, was wir haben, ist uns eh nur geliehen. Das, was aber bleibt, ist die Liebe. Das, was bleibt, ist die Gemeinschaft, die der Heilige Geist stiftet. Sie traten damit einer Tendenz entgegen in ihrer Radikalität, die vermutlich jeder von uns kennt. Eine Versuchung, dass wir es uns so gemütlich machen in dieser Welt. Unser Leben so einrichten. Ein bisschen was abgeben, aber die Radikalität verlieren. Und ja, das hat sie damals einen richtig fetten Preis gekostet. Aber ist es nicht so, was nichts kostet, ist auch nichts wert? Eben der Ehrlichkeit halber, und wenn ihr Bibel lest, werdet ihr es merken, muss man sagen, dieses Modell der Gütergemeinschaft in Jerusalem ist leider später gescheitert. Und Paulus hat in vielen seiner Gemeinden dann mit großem Eifer Geld gesammelt, um die Jerusalemer Gemeinde zu tragen. Weil irgendwann war das Geld der Jerusalemer alle. Und dann hat Paulus dafür geworben, hat gesagt, von denen ist das Evangelium ausgegangen. Lasst uns diese Geschwister tragen. Er hat da eine Gütergemeinschaft 2.0 draus gemacht quasi. Deshalb geht es mir gar nicht darum, dass wir jetzt Jerusalem kopieren, sondern dass wir kapieren, was dahinter stand. Dass wir diese Frage zulassen, worauf setze ich letztlich mein Vertrauen? Ich möchte euch zum Schluss ein paar Fragen mitgeben, wie die letzten Male schon immer öfter. Ich mache es wieder gerne. Ein paar Fragen, die helfen können zum Kapieren. Eben diese Frage, worauf setzt du letztlich dein Vertrauen? Was ist für dich absolut unaufgebbar in deinem Leben? Was ist unaufgebbar? Welcher Kampf begleitet dich schon durch die letzten Jahre hindurch? Die Jerusalemer haben ein Zeichen gesetzt. Ich habe so ein ganz einfaches Zeichen für die, die es möchten. Hier liegt ein Stifte und ein Zettel. Wenn du jetzt beim Nachdenken über diese Fragen, worauf du dein Vertrauen letztlich setzt, feststellst, das geht so ein Stück an der Spur Gottes vorbei, dann sei mutig, schreib es auf den Zettel, bring die dann im Lobpreis hier vorne, reiß sie in kleine Stücken, schmeiß sie in den Mülleimer am Kreuz. Und setz ein Zeichen, ich möchte Gott vertrauen. Und auch diese Fragen noch helfen zum Kapieren. Was ist dir Gemeinschaft wert? Und konkret die Gemeinschaft der Gemeinde, aus der du kommst, also hier oder für die Gäste anderweitig. Was lässt du dir die Gemeinschaft kosten? Eine Gemeinschaft, die Paulus als den Tempel seines Heiligen Geistes beschreibt. Der Geist Gottes wohnt, sich bewegt, den Himmel öffnet, Freiraum hat. Und zwar mitten unter vielleicht manchmal recht speziellen Typen. Also mitten unter uns. Gottes Power in seiner Gemeinde. Amen.